HR Info. Wissenswert.
Seit jeher hat der Planet Mars die Menschheit fasziniert. Unser Nachbar im Sonnensystem ist schon den alten Römern aufgefallen, wegen seiner roten Farbe. Sie haben ihn deshalb nach ihrem Kriegsgott benannt. Und schon früh fragten sich die Menschen, ob dort oben auf dem Mars womöglich Leben existieren könnte, so ähnlich wie bei uns auf der Erde. Oder ob es das zumindest dort vor langer Zeit einmal gegeben haben könnte. Heute im Zeitalter der Weltraumforschung ist diese Frage nach wie vor aktuell und noch immer nicht abschließend beantwortet. Dem Stand der Forschung ist diese Ausgabe von HR Info Wissenswert gewidmet. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Die Raumsonde ExoMars der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA ist der jüngste Versuch, Antworten zu finden auf die Frage nach Leben auf dem Mars. Am 19. Oktober erreicht ExoMars den roten Planeten, also am kommenden Mittwoch. Ein Satellit wird in eine Umlaufbahn einschwenken, eine Landekapsel soll auf der Oberfläche niedergehen und nach Lebensspuren Ausschau halten. Wie man nach Leben auf dem Mars sucht und wie diese Marsianer vielleicht aussehen könnten, darüber berichtet nun Dirk Wagner.
Wenn man dem möglichen Leben auf dem Mars besonders nahe kommen will, ohne selbst eine Reise zum roten Planeten zu unternehmen, dann tut es auch eine Reise nach Köln. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, werden Lebewesen erforscht, die mit den harten Bedingungen auf dem Mars zurechtkommen könnten und die dabei absolut unscheinbar aussehen. Es sind nämlich Bakterien und Archaeen, sogenannte Urbakterien. Wohlgemerkt Bakterien von der Erde und nicht vom Mars. Aber gewissermaßen Modellorganismen für den Mars. Der Biologe Stefan Leukow ist so etwas wie der Herr dieser Lebewesen im DLR und zeigt mir das Labor, in dem sie angezüchtet werden. Giftgrüner Boden, weiße Wände, jede Menge Leitungen und Luftkanäle an der Decke. Vor uns, in großen Schränken, werden Glaskolben mit einer bräunlichen Flüssigkeit sanft durchgeschüttelt. Eine Nährlösung, in der die Bakterien heranwachsen.
Also wir befinden uns hier im Inkubatorenraum, wo wir unsere Organismen routinemäßig anzüchten und kultivieren. Also hier geht es uns um Wachstum, um das Bestmögliche für die Bakterien und Organismen rauszuholen. Also hier stressen wir sie noch nicht, hier sind wir noch ganz lieb zu ihnen. Wir versuchen, dass sie bestmöglich wachsen, um sie eben nachher testen zu können auf ihre Resistenzen, auf ihre Überlebensfähigkeit, ihre Anpassungsfähigkeiten. Und deswegen werden diese Kulturen gezüchtet und dann für weitere Experimente weiterverwendet und verarbeitet.
Das ist sozusagen die Babystation.
Richtig, das kann man so sagen. Das ist die Kinderstation, der Kindergarten. Hier sind wir noch nett, hier wird noch gespielt. Und dann später, wenn es ins Labor geht, wird es ein bisschen anstrengender für die Bakterien. Also wenn wir hier den mal öffnen, ist unser 37 Grad Brutschrank. Hier züchten wir zum Beispiel routinemäßig halophile Archaeen an. Halophil ist salzliebend, die wachsen bei 25% Salz. Normales Meerwasser hat so circa 3% Salz. Und das ist für Menschen schon tödlich, wenn man zu viel trinkt. Diese Organismen brauchen 25% Salz, um leben zu können. Die können nicht weniger als 15%, das sind 150 Gramm pro Liter. Und optimal wachsen sie bei 250 Gramm pro Liter. Wir nennen es immer gern Bierbraun, was wir machen, weil es ist relativ viel Hefeextrakt drinnen. Es riecht auch teilweise sehr angenehm, möchte ich mal sagen. Vor allem, wir müssen das Medium ja vorher erhitzen zum Sterilisieren. Und wenn man das dann aufmacht und dann so ein frisches Medium vor sich hat, könnte es einen doch an das Abendbierchen erinnern, möchte ich mal sagen. Aber natürlich... Trinken wäre das mit 25% Salz schlecht. Also da geben wir doch lieber nachher noch in die Kneipe und dann ist es besser.
Damit raus aus der Kinderstube und hinein in das Labor gleich nebenan. Hier sehen wir die nächste Stufe im Leben dieser Archaeen, die sehr eng mit Bakterien verwandt sind. Und wir erkennen auch schon etwas mehr. Stefan Leukow stellt Petrischalen auf den Tisch, flache, runde Kulturgefäße. Darin wachsen die Miniaturlebewesen weiter. Rote Punkte auf einer milchig-gelben Oberfläche. Die einzelnen Archaeen selbst verbergen sich aber vor unseren Blicken.
In Wirklichkeit sind die 1-2 Mikrometer groß. Sie können entweder rund sein oder Stäbchen. Und man sieht sie eigentlich mit freiem Auge überhaupt nicht. Außer wenn sie so in hoher Anzahl wachsen. So ein Punkt, den man hier wirklich ganz klein und rot sieht, hat an die 10.000, 100.000 Organismen, die sich dort angesammelt haben. Ansonsten müssten wir durchs Mikroskop gucken, dass man die einzeln sehen könnte. Hier auf Erden finden wir die vor allem in Salzgewinnungsanlagen, auch in Salzabbaugebieten, auch tief unter der Erde. Zum Beispiel in Österreich oder in Bayern gibt es noch Salzabbau unter Tage. Und da finden wir auch noch eben diese Organismen im Salz vergraben.
Diese Bedingungen könnten einigen Stellen auf dem Mars sehr ähnlich sein. An Abhängen auf dem Planeten wurden mit Raumsonden aus der Umlaufbahn langgestreckte Linien entdeckt. Die könnten von Wasser in flüssiger Form stammen, das sich für kurze Zeit an besonders salzhaltigen Stellen direkt an der Oberfläche bildet. Und dann sofort wieder verschwindet, wegen der dünnen Atmosphäre und des geringen Drucks. Bei Zimmertemperatur fängt Wasser auf dem Mars sofort an zu kochen. Es kommt deshalb vor allem als Eis an den Polkappen oder unter der Oberfläche vor. Vielleicht sind das aber die Nischen, in denen das Leben auf dem Mars gedeihen könnte. Genau das erforscht die Arbeitsgruppe Astrobiologie am DLR in Köln, für die auch Stefan Leuko arbeitet. Die Leiterin der Gruppe, Dr. Petra Rettberg, sieht in unserem Nachbarplaneten ein spannendes Forschungsobjekt, trotz aller Widrigkeiten für mögliche Aliens.
Wenn es überhaupt in unserem Sonnensystem Leben außerhalb der Erde gibt, dann vielleicht auf dem Mars, aber nicht auf der Marsoberfläche, sondern vermutlich im Boden. Also in größeren Tiefen des Marsbodens. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen von Weltraummissionen als auch aus Modellrechnungen, dass die Oberfläche des Mars sehr lebensfeindlich ist. Dort trifft Sonnenstrahlung von sehr kurzen Wellenlängen auf und gerade die ist sehr, sehr schädlich. Das heißt, Lebewesen müssten sich in irgendeiner Weise vor dieser UV-Strahlung schützen und am einfachsten ist es, wenn sie im Boden leben. Also sehr kleines, mikroskopisches Leben. Keinesfalls größere Lebewesen wie Tiere, die man einfach so sehen kann und wie das vielleicht in manchen Science-Fiction-Filmen dargestellt wird.
Um einzuschätzen, ob Lebewesen, die hier auf der Erde vorkommen, vielleicht sogar auf der Oberfläche des Mars überleben könnten, werden die Bedingungen auf dem Planeten in einem Kellerlabor des DLR nachgestellt. So gut das eben geht. Dafür verwendet man eine Apparatur aus massivem Metall, die an die überdimensionale Trommel einer Waschmaschine erinnert. Eine Vakuumkammer, Durchmesser 80 cm. Eine Pumpe entfernt die Luft aus der Kammer. Dann wird ein Gasgemisch eingefüllt, das der heutigen Marsatmosphäre nahe kommt. Vor allem Kohlendioxid bei einem Druck von nur einem Hundertstel der irdischen Atmosphäre. Die Temperatur kann ebenfalls auf marsianische Werte eingestellt werden. Im Schnitt sind es minus 55 Grad auf dem roten Planeten. Über der Kammer hängen Lampen, die das Sonnenlicht simulieren. Der Mars hat keine Ozonschicht und kein Magnetfeld wie unsere Erde, die ihn schützen. Die ultraviolette Strahlung, von der wir auf der Erde höchstens einen Sonnenbrand bekommen, trifft auf dem Mars fast ungehindert auf die Oberfläche. Dazu die kosmische Strahlung aus dem All. Da machen selbst die widerstandsfähigsten Organismen schlapp, erklärt die Biologin Petra Rettberg.
Im Moment untersuchen wir das Überleben verschiedener Modellorganismen unter simulierten Marsbedingungen, weil wir wissen wollen, ob diese Organismen, die wir natürlich von der Erde haben, auf dem Mars überleben könnten und später in weiteren Experimenten, ob sie sich vielleicht sogar vermehren könnten. Nämlich überleben können vielleicht einige Organismen. Vermehren ist dann nochmal anspruchsvoller und bisher konnte es noch nicht wirklich gezeigt werden. Vermehren heißt, dass Zellen sich aktiv teilen, das heißt einen aktiven Stoffwechsel haben unter diesen Bedingungen. Und das konnte bisher noch keiner zeigen.
Bislang sind lebende Bakterien oder andere Mikroorganismen auf dem Mars also noch reine Theorie. Wenn auch eine, die sich wissenschaftlich gut begründen lässt. Was fehlt, ist ein Beweis. Dabei dachten Forscher in den USA schon einmal, dass sie genau diesen Beweis für echte Marsbakterien geliefert hatten. Und zwar, kurioserweise, auf der Erde. 1984 wurde bei einer Expedition in der Antarktis ein Meteorit gefunden, der vor rund 13.000 Jahren dort niedergegangen war. Er bekam die schmucklose Bezeichnung ALH 84001. Aufgrund seiner Zusammensetzung und seines Alters konnten die Forscher rekonstruieren, dass dieser 2 Kilogramm schwere Brocken einmal ein Teil der Marsoberfläche war. Entstanden vor mehr als 4 Milliarden Jahren. Irgendwann wurde er wahrscheinlich von einem Meteoriteneinschlag aus der Marskruste herausgerissen, ins All geschleudert und kreuzte nach Millionen von Jahren zufällig die Bahn der Erde. Solche Marsmeteoriten werden relativ häufig gefunden. Dieser Brocken aber wurde extrem genau untersucht. Auch von Wissenschaftlern der Raumfahrtbehörde NASA. Die meldeten im August 1996, in diesem Meteoriten sind offenbar Fossilien von früheren Marsbakterien enthalten. Auf schwarz-weißen Mikroskopaufnahmen waren tatsächlich Strukturen zu erkennen, die wie versteinerte Würmer aussahen. Das war so überzeugend, dass damals sogar US-Präsident Bill Clinton vors Mikrofon trat.
Today, Rock 84001. Speaks to us across all those billions of years and millions of miles.
Heute spricht dieser Felsbrocken zu uns, nach all diesen Milliarden von Jahren und Millionen von Kilometern. Er erzählt uns etwas über die Möglichkeit, dass auf dem Mars einmal Leben existiert hat. Wenn diese Entdeckung bestätigt wird, wäre das einer der atemberaubendsten Einblicke in unser Universum in der Geschichte der Wissenschaft. Wir werden weiter genau zuhören, was er uns zu sagen hat, weiter nach Antworten suchen, die so alt sind wie die Menschheit selbst, aber auch entscheidend für ihre Zukunft.
As we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself, but essential to our people's future.
So pathetisch Clinton das damals auch formuliert hat, so besonnen war er gleichzeitig. Denn er wies darauf hin, dass diese Entdeckung erst von anderen Wissenschaftlern überprüft werden muss, was daraufhin auch passierte. Allerdings mit einem Ergebnis, das den vielversprechenden Beweis für Leben auf dem Mars zerschmetterte. Es kamen immer mehr Zweifel auf. Die vermeintlichen Fossilien in den Meteoriten seien viel zu klein für Bakterien, wie wir sie von der Erde kennen. Vielleicht waren es nur Verunreinigungen oder Muster, die beim Auseinanderschneiden des Meteoriten entstanden waren. Auch die anderen Argumente der Wissenschaftler wurden in Frage gestellt. Rückstände im Meteoriten, die Bakterien verursacht haben könnten, waren auch anders erklärbar. Bis heute ist umstritten, ob ALH 84001 wirklich Beweise für Leben enthält. Die meisten Fachleute bezweifeln das. Auch der Biologe Stefan Leuko vom DLR in Köln. Er vermutet, dass sich in diesem Brocken in Wahrheit Leben von der Erde eingenistet haben könnte.
Das Problem war, der ist einfach schon viel zu lange auf der Erde gelegen. Und wir wissen, auf der Erde, es gibt Bakterien überall. Wir finden sie an den unmöglichsten Orten, wir finden sie in den heißen Quellen in Yellowstone, wir finden sie in der Antarktis bei minus 80 Grad oder auch bei minus 18 Grad in irgendwelchen Hochsalzseen. Und dieser Meteorit, bis der gefunden wurde, hat das Leben genug Zeit, sich dort einzunisten. Und deswegen ist es einfach sehr schwer nachzuweisen, dass es wirklich extraterrestrisches Leben gewesen sei. Wäre natürlich faszinierend und super, aber ohne einen direkten Beweis, sagen wir, war schön, ist aber leider nicht das, was wir gerne gesehen hätten.
Der berühmte Mars-Meteorit ALH 84001 ist nur ein Beispiel. Die Suche nach Leben auf dem Mars ist eine Geschichte voller Missverständnisse, voll kühner Träume, häufig falschen Annahmen und meistens ernüchternden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Jahr 1877 kam der Mars der Erde besonders nahe. Das passiert etwa alle 2,5 Jahre, wenn sich beide Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne genau gegenüberstehen. Das nutzte der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli 1877 aus und richtete sein Fernrohr auf den Mars. Er glaubte, linienförmige Strukturen auf der Oberfläche zu erkennen, die er Canali nannte, was so viel wie Rinnen bedeutet. Schiaparelli nahm an, dass es sich um natürliche Phänomene handelt, um Gräben oder Senken. Aber Canali hört sich für viele eben wie Kanal an. Deshalb wurde in den Jahren danach die Legende von den Marskanälen geboren. Der US-Astronom Percival Lowell, einer der bekanntesten Astronomen seiner Zeit, trug maßgeblich dazu bei. Er interpretierte diese Kanäle als riesige Bewässerungssysteme, die Schmelzwasser von den Polkappen des Planeten zu großen Städten führten, um die Bevölkerung einer austrocknenden Welt zu versorgen. Lowell baute sogar ein eigenes Observatorium in Arizona, um diese vermeintlichen Zeugnisse von Leben auf dem Mars genauer zu studieren. Noch heute ist das Observatorium übrigens in Betrieb. Unter anderem dient es der Suche nach bislang unbekannten Asteroiden. Die vagen Hinweise auf eine intelligente Zivilisation direkt vor unserer kosmischen Haustür inspirierten auch den Schriftsteller H.G. Wells. Von Weltraumromantik war seine Vision aber weit entfernt. 1898 erschien sein berühmtes Buch War of the Worlds, Krieg der Welten, in dem die Marsbewohner mit ihren Raumschiffen die Erde angreifen und unseren Planeten erobern wollen. Noch Jahrzehnte später versetzte diese Vorstellung Leute in Angst und Schrecken. Als 1938 der Radiosender CBS die Geschichte als Hörspiel ausstrahlte, war das so gut gemacht, dass einige Hörer dachten, die Marsianer greifen gerade wirklich an. Selbst im Kino war Krieg der Welten in den 1950er Jahren ein Erfolg.
Wir sind vom Raumschiff ungefähr 1 Meile entfernt. Ist das unser Flugzeug?
Ja.
Der Pilot hat den Motor gedrosselt und schießt jetzt die Leuchtkugel ab. Dann sehen wir zum ersten Mal auf unserer Erde die geheimnisvollen Bewohner eines fremden Planeten. Jetzt greifen Sie mit Ihren Strahlen das Flugzeug an! Geht in Deckung! Schnell! Deckung nehmen!
Verzweifelt versuchen sich die Menschen gegen die Invasion zu wehren. Aber die Marsianer sind mit ihrer Technik allen Waffen der Erdlinge überlegen. Am Ende geht dennoch, natürlich, alles gut aus.
Angenommen, es wären Marsmenschen, wie würden sie aussehen? Kleiner oder größer als wir?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie den atmosphärischen Druck der Erde nicht aushalten und in unserer sauerstoffhaltigen Luft ersticken würden.
Aber es wäre durchaus möglich, dass sie für die Erde mit Sauerstoffapparaten und Überdruckkabinen ausgerüstet sind. Ich könnte mir denken, dass ihre Sinne nicht ganz so reagieren wie die unseren, da die Lebensbedingungen auf dem Mars ja andere sind als hier auf der Erde. Aber wenn unsere Vermutungen über ein Leben auf dem Mars stimmen, dann haben wir es mit sehr intelligenten Lebewesen zu tun.
Das ist sehr interessant.
Und leider auch ziemlich daneben. Aber das erfuhr man erst mit Sicherheit, als die ersten Raumsonden den Mars aus der Nähe beobachten konnten. Die ersten Versuche schlugen noch fehl. Der Planet schien sich regelrecht zu wehren vor allzu genauen Blicken. Im Juli 1965 aber flog die US-Raumsonde Mariner 4 wie geplant am Mars vorbei und funkte die ersten Nahaufnahmen zur Erde. 21 komplette, grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder von Teilen der Marsoberfläche, die mehr oder weniger zufällig ins Blickfeld kamen. Technisch eine Sensation, aber für alle Träume von intelligentem Marsleben eine Enttäuschung. Die Bilder zeigten eine trockene, eisige Wüstenoberfläche mit Kratern, die an unseren Mond erinnert. Aber auch das war wieder nur ein Zwischenergebnis. Anfang der 70er Jahre enthüllten die Kameras von Mariner 9 endlich den ganzen Planeten im Detail. Die Aufnahmen zeigten gewaltige Canyons und erloschene Riesenvulkane. Dazu Strukturen, die so aussehen, als wäre früher einmal Wasser auf dem Mars geflossen. Der rote Planet schien doch nicht so langweilig zu sein, wie man dachte. Und dann kam die Mission Viking.
So, we're coming down, straight down.
Nav is green for touchdown. ACS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 Gs.
Feet per second.
Touchdown, we have touchdown. Excellent zone.
1976 landeten die beiden Sonden Viking 1 und 2 auf dem Mars. Sie hatten jeweils ein Labor an Bord, das nach Spuren von Lebewesen auf dem roten Planeten suchen konnte. Auch nach Lebensformen, die sich möglicherweise noch heute dort tummeln. Ein Greifarm nahm dazu eine kleine Menge Marsboden auf und beförderte ihn in das Labor, wo verschiedene Experimente gemacht wurden. Und siehe da, bei einem kamen Messwerte heraus, die genauso aussahen, als ob in der Bodenprobe tatsächlich lebende Organismen vorhanden waren. Allerdings kam das bei allen Versuchsreihen nur ein einziges Mal vor, also kein wissenschaftlicher Beweis. Man erklärte sich die seltsamen Ergebnisse deshalb mit besonderen chemischen Eigenschaften des Marsbodens. Eine Enttäuschung für alle, die an Leben auf dem Mars geglaubt hatten. Nach Viking erlosch das Interesse am roten Planeten für gut 20 Jahre. Erst dann startete die NASA eine neue Reihe von Missionen, darunter bis heute 4 Marsautos. Das größte davon, Curiosity, landete im August 2012.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Schon wenige Monate später machte dieses Marsauto eine entscheidende Entdeckung. In einer Bodenprobe wurden Tonmineralien entdeckt und Stoffe, die bei der Entstehung von Leben eine Rolle spielen. Kohlenstoff, Sauerstoff und Schwefel. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass es an dieser Stelle auf dem Mars vor langer Zeit einmal Wasser gegeben haben muss. Und zwar nicht nur saure Tümpel, wie man dank der Missionen davor schon wusste, sondern etwas viel Erdähnlicheres, verkündete damals Projektwissenschaftler John Grotzinger.
We have found a habitable environment that is so benign and supportive of life that probably if this water was around and you had been on the planet, you would have been able to drink it.
Wäre man auf dem Mars gewesen, als es dieses Wasser gab, dann hätte man es wohl trinken können. Sollten die Annahmen stimmen, dann war es auf dem Mars vor etwa 3,5 Milliarden Jahren viel wohnlicher als heute. Eine Umgebung, in der sich Mikroben, Kleinstlebewesen, wohlgefühlt haben könnten. Mit angenehmen Temperaturen, wahrscheinlich einem intakten Magnetfeld und einer dichten Atmosphäre. Vielleicht dauerte diese Phase lange genug, um Lebewesen eine Chance zu geben. Die Suche nach Leben auf dem Mars geht also in zwei Richtungen, erklärte der DLR-Biologe Stefan Leuko. Zum einen sucht man nach Anzeichen für Leben, das noch heute existiert. Methan in der Atmosphäre könnte ein Hinweis auf mögliche Marsbakterien sein, die das Gas durch ihren Stoffwechsel produzieren. Unter anderem nach Methan soll daher der Mars-Satellit der europäischen ExoMars-Mission fahnden. Zum anderen sucht man nach Überresten von Leben, das vor langer Zeit vielleicht einmal den Planeten bevölkert hat.
Man müsste etwas finden, was eindeutig einen biologischen Ursprung hat. Das wären einerseits Lipide, Zellmembranbestandteile, andere organische Moleküle, Proteine natürlich. Nur man muss bedenken, 3,5 Milliarden Jahre, das ist auch für das beste Protein schon etwas schwierig. Da muss man schon an wirklich ausgesuchten Stellen suchen. Nicht an der Oberfläche, sondern meines Erachtens unterirdisch.
Der zweite Teil der europäischen ExoMars-Mission soll ab dem Jahr 2020 genau das leisten. Ein Mars-Auto, ausgerüstet mit einem leistungsfähigen Bohrer. Der wird bis zu 2 Meter tief in den Boden vordringen. Vielleicht tief genug, um wenigstens Spuren von Leben zu finden. Die Voraussetzungen, von denen die Forscher dabei ausgehen, sind klar definiert, erklärt die Leiterin der Arbeitsgruppe Astrobiologie beim DLR, Petra Rettberg.
Wir suchen nach Leben, so wie wir es kennen. Das Leben hier auf der Erde basiert darauf, dass flüssiges Wasser vorhanden ist, dass Energiequellen vorhanden sind, sei es die Energie der Sonne oder es gibt auch Energiequellen in Form von chemischer Energie. Und wir basieren darauf, dass alle unsere biochemischen Moleküle, aus denen wir zusammengesetzt sind, Kohlenstoffatome enthalten. Ich persönlich würde nicht erwarten, dass es Lebewesen gibt, die genau die gleiche DNA, das heißt das gleiche Erdmaterial haben wie wir. Aber wir suchen nach Organismen, die kohlenstoffhaltige Verbindungen benutzen und richten dementsprechend unsere Messinstrumente, die wir zu anderen Planeten und Monden schicken, aus.
Einige Forscher aber meinen, dass sich dort draußen im All das Leben auch ganz anders entwickelt haben könnte, als wir es von der Erde gewohnt sind. Es könnte also durchaus sein, dass wir außerirdisches Leben übersehen, weil wir von falschen Voraussetzungen ausgehen. Der Biologe Stefan Leuko hofft jedenfalls, dass es irgendwann gelingt, tatsächlich Spuren von Leben auf einem anderen Himmelskörper nachzuweisen, ganz egal wo. Das wäre dann in seinen Augen mehr als nur eine wissenschaftliche Sensation.
Weltverändernd. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Beruf Astrobiologie, seitdem ich studiert habe, die erste Vorlesung mir darüber anzuhören. Ich habe mir immer vorgestellt, also meiner Ansicht nach sind wir nicht allein im Universum. Nur der direkte Beweis fehlt halt. Und wenn man da direkt nachweisen könnte, dass es nicht nur auf unserem Planeten Leben gibt, sondern auch auf anderen Planeten, auch wenn es nur früheres Leben war, dann sind die Vorstellungen einfach grenzenlos. Weil dann kann man sagen, wir sind ja nur ein kleines Sonnensystem, da sind ja noch Hunderttausende draußen. Dann ist dem wirklich keine Grenzen gesetzt.
Grenzen haben allerdings unsere Möglichkeiten, auf dem Mars nach Leben oder dessen Spuren zu suchen. Robotermissionen sind aufwendig und können immer nur einen kleinen Teil der Oberfläche abdecken. Deshalb plädiert auch Stefan Leuko dafür, Menschen auf den Planeten zu schicken. Trainierte Wissenschaftler, die leistungsfähiger wären als ein ferngesteuertes Marsauto. Allerdings müssten diese Mars-Astronauten extrem aufpassen, damit sie den Mars nicht verunreinigen. Unser Körper ist ein idealer Träger für Mikroorganismen. Viel schwieriger zu reinigen und weitgehend steril zu halten als eine Raumsonde. Und es wäre ja fatal, wenn am Ende ausgerechnet wir Menschen durch Unachtsamkeit den Mars mit Leben infizieren würden.
Die Suche nach Leben auf dem Mars. In HR Info Wissenswert hörten Sie einen Beitrag unseres Weltraumexperten Dirk Wagner. Am kommenden Mittwoch, am Nachmittag gegen 16.45 Uhr, wird das Landegerät der europäischen Weltraumsonde ExoMars in die Marsatmosphäre eintreten, mit rund der 8-fachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Obwohl die Marsatmosphäre im Vergleich zur irdischen sehr dünn ist, wird sie die Sonde abbremsen und dabei das Hitzeschild der Sonde gewaltig aufheizen. Zuletzt soll sich ein Fallschirm öffnen, danach können Raketenmotoren aktiviert werden und die sollen die Sonde dann halbwegs sanft zu Boden bringen. Knapp 8 Minuten dauert diese spannende Landephase, am kommenden Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr. Live mitverfolgen kann man das übrigens alles auf der Webseite der ESA. Ja, und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.